Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Die schlimmsten Überschwemmungen seit Jahrzehnten. Der Nordwesten Pakistans versinkt im Monsunregen. Über 800 Menschen sind ertrunken. Gedenken an die Opfer der Love Parade von Duisburg. In den Trauerreden suchen Politiker nach Antworten. Notstand in 14 russischen Regionen. Viele Waldbrände sind noch immer nicht unter Kontrolle. Das Wetter morgen überwiegend sonnig im Norden und in den Alpen jedoch gebietsweise Regen und Gewitter. Um 28 Grad. Am Mikrofon sind Daniel Hof und Roger Brendlin. Er hat die Nachrichten.
Aus Pakistan werden wegen der heftigen Monsununwetter immer mehr Todesopfer gemeldet. Inzwischen berichten die Behörden von rund 830 Menschen, die bei Überschwemmungen durch heftige Regenfälle ums Leben gekommen seien. Gestern waren es noch halb so viele gewesen. Im Norden des Landes seien zahlreiche Bergdörfer und damit Zehntausende Menschen von der Umwelt abgeschnitten. Pakistanische Medien sprachen von den schlimmsten Monsunregen in der Region seit 80 Jahren. Im Anschluss an den offiziellen Trauergottesdienst für die Love Parade Opfer von Duisburg hat die Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, Annelore Kraft, eine eindringliche Rede gehalten. Mit Tränen in den Augen sagte Kraft, noch gebe es mehr Fragen als Antworten. Sie versprach, die Frage der Schuld an der Tragödie zu klären. Zudem sicherte sie den Betroffenen unbürokratische Hilfe zu. Bundeskanzlerin Merkel traf sich nach der Trauerfeier hinter verschlossenen Türen mit den Hinterbliebenen der 21 Todesopfer. Wegen der Wald- und Torfbrände in Russland haben die Behörden in über 14 Regionen den Notstand ausgerufen. Die Lage habe sich in vielen Regionen verschlimmert, hieß es in Moskau. Inzwischen brennt eine Fläche größer als der Kanton Uri. Seit gestern werden die rund 10.000 Feuerwehrleute von 2.000 Soldaten bei den Löscharbeiten unterstützt. Bei den Bränden kamen bisher etwa 30 Menschen ums Leben, weit über 1.000 Häuser wurden zerstört. Nach dem tagelangen Streik der Last- und Tankwagenfahrer in Griechenland hat sich die griechische Armee dem Problem der Versorgungsengpässe angenommen. Seither hat sich die Situation etwas entspannt. Das Militär übernahm die Belieferung von Spitälern, Elektrizitätswerken und anderen wichtigen Bereichen. Laut einem Zeitungsbericht waren rund 250 Armee-Tankwagen im Einsatz. Die Schiffsmarine sollte abgelegene Inseln versorgen. Gestern Abend hatte die Regierung einen Notfallplan beschlossen, nachdem die Versorgungslage wegen des Streiks im Land immer prekärer wurde. Der Druck der Regierung auf die Roma in Frankreich zeigt Wirkung. Eine Gruppe einheimischer Roma hat ihren Wohnwagenplatz verlassen, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Sie entgingen damit einer Zwangsräumung der Siedlung. Diese besteht aus etwa 50 Wohnwagen. Ein Gericht hatte auf Antrag der betroffenen Ortschaft im Nordosten Frankreichs angeordnet, dass die Roma die Siedlung bis heute Morgen räumen müssten. Die französische Regierung hatte diese Woche angekündigt, entschiedener gegen illegale Roma-Siedlungen vorzugehen. Im Reiseverkehr über den Gotthard war heute wieder viel Geduld gefragt. Vor allem in Richtung Norden mussten die Autofahrer lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Am Nachmittag stauten sich die Autos auf rund 15 Kilometern, was eine Wartezeit von 4 Stunden verursachte. Und auch auf der Nordseite des Gotthards war das Verkehrsaufkommen heute groß. 7 Kilometer betrug die maximale Staulänge am Morgen. In der Folge entstand auch Stau auf der San Bernardino-Route. Wegen einer Ölverschmutzung ist der Bahnbetrieb zwischen Genf und Lausanne zurzeit erheblich gestört. Der Grund: bei Morsch war aus einer Gleisbaumaschine Öl ausgelaufen. Zahlreiche Schnellzüge zwischen der West- und der Deutschschweiz und umgekehrt fallen zwischen Genf und Lausanne aus. Die Passagiere können jedoch auf andere Züge umsteigen. Nach Angaben der SBB sollte die Störung bis morgen früh behoben sein.
Info 3 Abend. Die Themen.
Und es hört einfach nicht auf zu regnen. Im Nordwesten Pakistans verlieren Hunderttausende ihr Obdach. Was tun, damit der US-Wirtschaftsmotor weiter rund läuft? Die amerikanische Notenbank denkt wieder an Stützungsmaßnahmen. Dann Szenenwechsel, Bern in den späten 80er Jahren. Die Polizei räumt Zafaraya ab. Vor 25 Jahren wurde das alternative Hüttendorf gegründet. Ein Rückblick, gleich.
Zunächst das Wetter. Es wird auch morgen wieder einen überwiegend sonnigen Tag geben. Im Norden und in den Alpen kann es gebietsweise etwas regnen und vor allem gegen Abend dann auch gewittern. Dies alles bei rund 28 Grad. Die RS3-Verkehrsinformationen von 17.05 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel in Richtung Norden gibt es noch 6 Kilometer Stau. Das entspricht einer Wartezeit von rund 1,5 Stunden. So wie auf der San Bernardino-Strecke, ebenfalls Richtung Norden, muss mit stockendem Verkehr gerechnet werden zwischen Thusis Nord und Reichenau. Ein Hinweis für das Berner Seeland: rund um Biel ist wegen des Bielerseefestes mit Verkehrsbehinderungen und Stau zu rechnen. Und noch Schienenverkehr: die Strecke zwischen Sachseln und Giswil ist für den Bahnverkehr unterbrochen. Es muss mit Verspätungen und Ausfällen gerechnet werden.
Info 3 Abend.
Im Nordwesten Pakistans hat der Himmel seine Schleusen geöffnet. Es regnet wie seit vielen Jahren nicht mehr. Die Monsunregen haben massivste Überschwemmungen ausgelöst. Hügel kommen ins Rutschen, Menschen werden weggespült, ganze Dörfer sind überflutet. Über 800 Tote wurden bis jetzt geborgen. Der Bericht von ARD-Korrespondent Kai Küssner.
Eine riesige graue Militärmaschine rollt langsam in Startposition. Landen soll sie später in der Nähe der vom Monsunregen verwüsteten Gebiete. Die pakistanische Luftwaffe hat sich in die Rettungsarbeiten eingeschaltet. Eines nach dem anderen verschwinden Rettungsboote im riesigen Bauch der Militärmaschine. Boote, die helfen sollen, Menschenleben zu retten im Nordwesten Pakistans. Für den Moment schicken wir 10 Boote, danach werden 25 weitere folgen. Zusätzlich sind wir darauf vorbereitet, weitere Rettungsmaßnahmen zu ergreifen. Wir können Medizin, Ärzte und so weiter zur Verfügung stellen, sagt der Luftwaffenkommandeur der Militärbasis in Karachi. Dieser Ort liegt weit entfernt von den Katastrophengebieten im Nordwesten des Landes. Dort wird die Lage immer düsterer. Wegen der heftigen Monsunregenfälle sind die Flüsse über die Ufer getreten und zu reißenden und tödlichen Fluten geworden. Der Chef des Katastrophenschutzes in der betroffenen Provinz erklärte: Keiner hat das kommen sehen. Keiner war vorbereitet auf derartige Wassermassen, die aus den Bergen in die Ebene kamen. Die Zerstörung der Infrastruktur ist groß. Und auch Menschenleben sind in Gefahr. Millionen sind immer noch gefangen im Wasser. Hunderte Menschen verloren ihr Leben, Hunderttausende sind obdachlos. Brücken, Mobilfunkmasten, Häuser sind einfach fortgespült worden. Ganze Dörfer stehen unter Wasser. Ackerland ist überflutet und damit unbrauchbar geworden. Mit Booten, mit Helikoptern versuchen Rettungsteams, die Menschen nach und nach aus ihrer ausweglosen Lage zu befreien. Viele haben sich auf die Dächer ihrer Häuser gerettet oder an anderen höher gelegenen Stellen vor dem Wasser Zuflucht gesucht. Dieser Augenzeuge begleitete eines der Rettungsteams und berichtet aus einem Dorf: Die Menschen sind auf allen Seiten vom Wasser eingeschlossen. Es ist überall. 3 Stockwerke hoch steht es in den Häusern. Die Menschen wissen nicht, wohin sie fliehen sollen. Helikopter der Armee versuchen, die Menschen zu retten, aber auch sie haben Probleme. Die Behörden sprechen bereits jetzt von den schlimmsten Überschwemmungen seit Jahrzehnten. Gerade die Bauern sehnen nach langer Trockenperiode ab Mai alljährlich den Monsunregen als lebensspendende Kraft herbei. Doch wie so oft in Pakistan, Bangladesch oder Indien kam mit dem Wasser die Zerstörung. Das wahre Ausmaß wird erst klar sein, wenn die Fluten wieder zurückgehen. Doch zunächst ist das kaum zu erwarten. Für die kommenden Tage sind weitere Regenfälle angekündigt.
Info 3 Abend.
Der Aufschwung der Wirtschaft in den USA gerät in Stocken. Gestern wurden die Wachstumszahlen für die Monate April bis Juni veröffentlicht. Sie sind schlechter als erwartet. In den USA spricht man darum jetzt darüber, wie man die Konjunktur ankurbeln könnte. Rainer Bohrer.
Alarmierend ist die gestern veröffentlichte Zahl nicht. Mit plus 2,4% ist die Wirtschaft in den USA auch im zweiten Quartal ansprechend stark gewachsen. Das ist nach der Krise von 2008 und Anfang 2009 schon das vierte Quartal hintereinander im Plus. Christina Romer, die Chefin des Wirtschaftsbeirats von Präsident Obama, sprach zwar von einem soliden Wachstum, das jedoch nicht genüge, um die hohe Arbeitslosenquote von 9,5% zu reduzieren.
This is solid growth, but it is not strong enough. And the more rapid GDP growth is, the faster the unemployment rate comes down. And at 9.5% unemployment rate, you know we need to take those actions.
Maßnahmen verlangte die Wirtschaftsberaterin des US-Präsidenten und warb unter anderem für neue Steuererleichterungen, die Barack Obama vor allem kleinen Unternehmen zugutekommen lassen will. Von Seiten der amerikanischen Notenbank, der Federal Reserve, waren die Ampeln schon vergangene Woche von grün auf gelb gestellt worden. Fed-Chef Ben Bernanke hatte die US-Konjunkturaussichten als ungewöhnlich ungewiss bezeichnet. Mit der Veröffentlichung der Zweitquartalszahlen wurde dies gestern bestätigt. Zwar investierten die Unternehmen überraschend viel, angesichts der guten Unternehmenszahlen wenig erstaunlich. Doch konnte dies den Einbruch des privaten Konsums nicht wettmachen. Und so zurückhaltend konsumiert die US-Bevölkerung auch wegen der hohen Arbeitslosenquote. Der Sprecher der US-Regierung konnte sich gestern Abend nicht verkneifen, einen Teil der Schuld für die Wachstumsverlangsamung in seinem Land der Europäischen Union in die Schuhe zu schieben. Die Euro-Krise habe das Wachstum gehemmt. Dem widersprach James Bullard. Europa habe die Krise vernünftig bewältigt, sagte der Chef der US-Notenbank von St. Louis gegenüber CNBC.
I do think the Europeans have done a reasonable job in trying to contain the crisis. It's very difficult to get all these countries to coordinate. So I think we're at the end of the beginning for sovereign debt in Europe.
Man sei am Anfang des Endes der Euro-Krise. Über das langsamere Wachstum in seinem Land zeigte sich US-Notenbanker James Bullard besorgt. Falls es im zweiten Halbjahr nicht aufwärts gehe, dann werde die Federal Reserve eingreifen. Alle Mitglieder des zentralen Entscheidungsgremiums der Fed seien sich einig.
I mean, I think everyone on the committee is completely on board with the idea that, you know, if things got really bad, we would try to take other action.
Andere Maßnahmen. Damit meinte Bullard das Anwerfen der Gelddruckmaschinen. Umso mehr, als im Moment von Inflation kaum etwas zu spüren ist. Die lockere Geldpolitik der USA dürfte also noch etwas weitergehen. Typisch amerikanisch pragmatisch.
Info 3 Abend.
Zaffaraya in Bern, ein Symbol für die alternative Jugendbewegung der 80er Jahre und für den Kampf gegen die Obrigkeit. Die Zelt- und Wohnwagensiedlung entstand vor 25 Jahren an den Ufern der Aare und prägt die Berner Stadtgeschichte bis zum heutigen Tag. Toni Koller über die Hüttensiedlung Zaffaraya und über die Spur, die sie in 25 Jahren hinterlassen hat.
Es begann mit einem besetzten Haus mit Bar- und Konzertbetrieb, das sich Zaff nannte. Im Sommer 1985 musste es einem Neubau weichen. Konsterniert erlebte die Berner Jugendbewegung den Abbruch ihres Treffpunkts.
Da bin ich schnell am Abend ins Zaff. Ich bin sicher, dass ich mindestens 2-3 Leute gefunden habe, die ich kenne. Was kaputt geht? Ja, so ziemlich alles.
Doch das Vakuum sollte sich rasch wieder füllen. Andreas Berger, der die Berner Jugendkultur mit seinen Filmen dokumentiert, erinnert sich, wie vor genau 25 Jahren das Zaffaraya entstand, die Hüttensiedlung im Brachland unten an der Aare.
Nach der Räumung des Kulturzentrums Zaff wurde quasi eine Idee aus Südamerika importiert. Statt dass wir uns ein Haus nehmen, bauen wir uns eben selber eins. Das fing dann an mit ein paar Zelten und ja, wuchs dann.
Und es wuchs die Spannung in Bern, denn Zaffaraya siedelte illegal. Mehrfach verlangte die Stadtregierung die Räumung des Areals, doch Zaffaraya ließ sämtliche Ultimaten verstreichen. Andreas Berger.
Es hatte ganz klar einen politischen Aspekt. Es waren auch wirklich fundamentalistische Anarchisten dort, die eine harte Linie fuhren. Und dann gab es noch Sympathisanten, die es einfach sympathisch fanden.
Über 2 Jahre dauerte das hin und her, bis die Stadtregierung die Siedlung im November 1987 mit Polizeigewalt räumen ließ. Mit diesem dramatischen Tag begann Zaffaraya über sich selbst hinaus auf die Stadtgeschichte zu wirken. Während einer Woche demonstrierten täglich Tausende aus breiten Bevölkerungsschichten in den Straßen Berns.
Zaffaraya! Zaffaraya verkörpert für mich die kreativen Kräfte.
Ein rechtes Lokal, wo nicht alles immer über Kommerz abläuft, gibt es nicht.
Es hat einfach in der Stadt Bern nur sehr teure Wohnungen.
Die denkwürdigen Kundgebungen drehten sich längst nicht mehr nur um das Schicksal einiger Aussteiger. Sie zielten auf die ganze Engnis im Bern der 80er Jahre, vorab auf das Fehlen eines autonomen Begegnungszentrums. Eine langjährige Aktivistin.
Wir haben diese Demos fürs Zaffaraya gemacht und Plötzlich waren wir irgendwie an die 8000 oder so Leute auf der Straße und haben uns dann entschieden, jetzt nehmen wir diese Reitschule.
Diesem Druck musste die damals bürgerliche Stadtregierung nachgeben. Die Reitschule im Stadtzentrum wurde geöffnet und funktioniert bis heute als städtisch anerkanntes, selbstverwaltetes Kulturzentrum. Und nicht zu vergessen, auch Zaffaraya selber existiert noch heute. Eine Reihe selbstgebauter Häuschen, die am Rande der Autobahn am Berner Stadtrand seit 1989 behördlich geduldet wird.
Info 3, die Viertelstunde Nachrichten und Hintergründe wie immer auf DRS3, DRS4 News und DRS-Virus. Heute verantwortlich und am Mikrofon Daniel Hofer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.